Deutschlandfunk, der Tag.
Lieber Kollege, herzlichen Dank für die Einladung, für die Gastfreundschaft, heute hier in Moskau sein zu können.
Annalena Baerbock, heute in Moskau. Das war Teil 2 ihrer Reise in ein ganz besonderes diplomatisches Konfliktgebiet. Sie war zu Gast bei ihrem russischen Amtskollegen Sergei Lavrov.
In den letzten Wochen haben sich mehr als 100.000 russische Soldaten mit Panzern und Geschützen in der Nähe der Ukraine versammelt. Ohne nachvollziehbaren Grund.
Es ist immer ein Balanceakt. Die eigene Position unmissverständlich klar machen. Aggression gegenüber der Ukraine nicht akzeptieren. Und trotzdem Gesprächsbereitschaft signalisieren.
Und es ist schwer, das nicht als Drohung zu verstehen.
Mein Kollege Stefan Dethchen war in Moskau mit dabei und er hat mir erzählt, warum er findet, dass das ein ziemlich erfolgreicher Besuch für Annalena Baerbock war. Hören wir gleich. Außerdem reden wir heute über den Pazifikstaat Tonga. Am Wochenende hat es da einen der schwersten Vulkanausbrüche der letzten Jahrzehnte gegeben. Es gibt ein paar Videoaufnahmen davon. Die Tonspur haben wir da gerade gehört. Wie wird jetzt die Hilfe koordiniert? Und was heißt so eine Katastrophe für ein Land, das nur über ein Internetkabel durchs Meer mit dem Rest der Welt verbunden ist? Das hören wir von meiner Kollegin Lena Bodewein. Alles an diesem Dienstag, dem 18. Januar 2021. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo.
Gestern, ich muss dann immer schon überlegen, Mensch, richtig, das war erst gestern, weil da wirklich so viel passiert dann und das Programm so dicht ist, bin ich um 4 aufgestanden, um dann um 5 am Flughafen zu sein, um 6.
Stefan Dethchen beobachtet für uns die deutsche Außenpolitik. Deshalb ist er seit gestern mit Annalena Baerbock unterwegs. Und wie die neue grüne Außenminister in der Ukraine, in Kiew, aufgetreten ist, das hat er hier an dieser Stelle gestern schon beschrieben. Heute nun also Teil 2 der Reise. Gespräche mit dem russischen Außenminister. Klar, da ging es natürlich vor allem um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Und ich habe Stefan deshalb vorhin zuerst gefragt, welche Botschaft die deutsche Außenministerin heute mit im Gepäck dabei hatte in Moskau.
Annalena Baerbock wirbt auf dieser Reise ja dafür, die Diplomatie wieder ins Spiel zu bringen, und zwar eine spezifisch europäische Diplomatie mit deutscher Beteiligung. Es ist ja der Eindruck entstanden, dass die Krisengespräche über die Situation in der Ukraine von westlicher Seite jedenfalls ganz von den USA dominiert worden waren. Das haben wir letzte Woche beim NATO-Russland-Rat erlebt. Und deshalb versucht Annalena Baerbock jetzt auszuloten und voranzubringen, dass die Gespräche im sogenannten Normandie-Format, also direkte Gespräche zwischen Russland und der Ukraine, unter Vermittlung von Frankreich und Deutschland wieder in Gang kommen. Und dafür hat sie jetzt heute auch in Moskau geworben.
Und was war da dein Eindruck? Ist ihr Gesprächspartner, ist der russische Außenminister da irgendwie drauf eingegangen?
Ja, das ist er. Und das war ja interessant, weil diese Begegnung mit Lavrov jetzt auch was von einem ganz persönlichen Showdown hatte. Wir hatten ja darüber gesprochen, was für einen Ruf Lavrov hat als so ein ganz harter Hund auf der diplomatischen Bühne, der schon manche in diesen Pressekonferenzen, die wir jetzt eben auch erlebt haben, fertig gemacht hat. Ich hatte auch in dem Podcast erzählt von der Begegnung fast genau vor einem Jahr mit Josef Borrell. Insofern haben wir geschaut, wie wird das jetzt heute und wie wird dann die Annalena Baerbock gegebenenfalls darauf reagieren. Und um es vorwegzunehmen, es hat nichts dergleichen gegeben. Sie ist da nicht so herausgefordert worden. Es gab dann am Schluss eine Szene, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wo es um Medien ging. Aber im Kern muss man eigentlich sagen, ist sie, Annalena Baerbock, sehr fest aufgetreten, hat ihre Sache gut vertreten und hat von Lavrov im Grunde das Zugeständnis bekommen, dass er sich daran beteiligen will, diese Normandie-Gespräche jetzt in die nächsten Stufen zu führen. Er hat selber gesagt, auf der Beraterebene sind die 4 Beteiligten schon im Gespräch und er hat sehr deutlich gesagt, dass er sich dem Ziel anschließt, dass dann darauf hinlaufen soll, dass man auch auf Ministerebene, auf Außenministerebene wieder direkt miteinander ins Gespräch kommt.
Das heißt, Stefan, um da mal so ein bisschen größere Worte zu schwingen, könnte man sagen, heute wurde die Kriegsgefahr so ein kleines bisschen abgewendet?
Nein, das kann man, glaube ich, wirklich noch nicht sagen. Und das würde sicherlich auch die Rolle, die Annalena Baerbock da spielt, total überbewerten. Wir sind ja nach wie vor, was die Kriegsgefahr angeht und die Dimension dieser Kriegsgefahr, nach wie vor in der Situation der Ungewissheit. Wir haben das erlebt, wie aus Washington berichtet wurde mit Berufung auf Sicherheitskreise, auf Geheimdienste, aber auch eben vom Sicherheitsberater des US-Präsidenten und der Sprecherin des Weißen Hauses, dass Moskau da im Grunde ein Drehbuch abarbeitet und auf eine militärische Eskalation so steuert, wie man das auch in früheren Fällen etwa der Krim-Annexion schon erlebt hat. Dieses Drehbuch würde dann zurückreichen bis ins Jahr 2019. Seitdem hat Russland Hunderttausende von Pässe ausgegeben an russisch sprechende Ukrainer in der Ostukraine. Dann hat Putin zur Jahreswende hin davon gesprochen, da drohe ein Völkermord. Und das würde dann sozusagen auch die Legitimation geben für eine militärische Intervention. Die letzten Informationen, die da aus Washington kamen, die beinhalteten, da gäbe es schon konkrete Pläne, sogenannte False-Flag-Operationen zu machen, also unter falscher Flagge gezielte Provokationen, die dann sozusagen der Zündfunke sein könnten für einen Einmarsch. Das sind Informationen, die kamen aus Washington. Und wenn das stimmen würde, dann wäre es im Grunde zu spät für solche diplomatischen Missionen, wie Annalena Baerbock sie jetzt unternommen hat. Und man muss ja auch noch mal, wir haben gestern darüber gesprochen mit Barbara Schmidt-Matern im Podcast Der Tag, dass ja auch die Vorzeichen von ukrainischer Seite nicht so besonders optimistisch waren. Also diese sehr harten Worte des ukrainischen Botschafters in Berlin, Melnyk, der sagte, man sei verbittert und enttäuscht über die mangelnde Unterstützung aus Deutschland. Und gemessen daran waren die Signale, die Annalena Baerbock jetzt insgesamt eingesammelt haben, eigentlich, würde ich sagen, sehr positiv. Also gestern sehr freundlicher Empfang bei ihrem ukrainischen Amtskollegen Kuleba, der auch gesagt hat, ja, diese Normandie-Formate, die wollen wir jetzt wieder in Gang bringen. Man hat vereinbart, sich jetzt zunächst mal zu dritt mit dem französischen Außenminister Yves Le Drian zu treffen und heute eben von Lavrov jedenfalls keineswegs eine Abfuhr, sondern eigentlich die Signale, ja, das müsste eigentlich das Ziel sein, aber verbunden dann natürlich mit den Forderungen und Vorwürfen, die wir von russischer Seite kennen, gegen die Ukraine und auch nochmal gegen den Westen.
Mir ist da ein Satz in dieser Pressekonferenz heute aufgefallen, da hat Lavrov immer davon gesprochen, dass die Ukraine die Minsker Vereinbarungen sabotiere. Also, dass sie sich nicht an das hält, was in diesem Format einmal besprochen wurde, direkt zwischen der Ukraine und Russland. Was meint er damit, mit dieser Sabotage, die er Kiew da vorwirft?
Das sind die bekannten Vorwürfe, dass die Ukraine sich nicht an die Vereinbarungen hält, dass sie Truppen nicht zurückzieht, dass sie militärisch gegen die Vereinbarungen im Donbass-Gebiet aktiv ist. Und das wird immer wieder vorgetragen und heute auch sehr klar verbunden mit der Erwartung, aber jetzt eben auch zugespitzt auf dieses N4, auf dieses Normandie-Format schon, dass Paris und Berlin, Deutschland und Frankreich sich dafür einsetzen müssten gegenüber der Ukraine, dass die Ukraine sich an die Vereinbarungen halte, diese, wie Lavrov das sagt, diese Sabotage stoppe. Das kann man natürlich so lesen. Zum einen, er hat sich jetzt auf diese Gespräche eingelassen. Es war heute zum Beispiel nicht mehr davon die Rede, was wir in der Vergangenheit immer wieder gehört haben, dass es Zusagen von Seiten der NATO geben müsse. Auf keinen Fall die Ukraine aufzunehmen. Das ist ja immer wieder sehr deutlich gemacht worden von der westlichen Seite, dass man nicht davon abrücken werde, von dem völkerrechtlichen Grundsatz, dass die Staaten ein Recht darauf haben, ihre Bündnisse selber auszusuchen. Und auch da gab es eine Bemerkung von Lavrov, die mich hat aufhorchen lassen, als er gesagt hat, ja, dieses Recht gibt es, das haben wir auch. Er hat sich dann auf Vereinbarungen von Istanbul und Astana bezogen, dass das vereinbart worden sei und hat dann aber hinzugefügt, da gelte eben auch der Grundsatz, dass der Eintritt, dass solche Bündnisentscheidungen nicht die Sicherheitsinteressen von anderen Ländern beeinträchtigen dürften. Das kann man jetzt natürlich so interpretieren, dass er sagt, okay, also von dieser Forderung auf keinen Fall oder Garantie, dass die Ukraine, andere östliche Staaten nicht in die NATO aufgenommen werden, so eine Garantie sehen wir, davon rücken wir ab, aber wir wollen eben bestimmte Zugeständnisse, Anerkenntnisse, dass das nicht mit einer Bedrohung Russlands verbunden wäre. Und wenn das die russische Haltung wäre, dann wäre man natürlich in der Tat auf einem ganz anderen Gesprächspfad als in der Vergangenheit.
Stefan, ich höre jetzt da bei dir so ein bisschen raus. Du hast den Eindruck, diese Gespräche in Moskau, die sind für Annalena Baerbock, sag mal so, besser gelaufen als allgemein erwartet. Da hat sich irgendwie etwas getan bei diesen Gesprächen. Können wir vielleicht mal darüber spekulieren, was passiert da zwischen diesen beiden Außenministern? Kann das möglicherweise hilfreich sein, dass das zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten sind? Hier der Außenminister mit jahrzehntelanger Erfahrung, der harte Hund, wie du gesagt hast, und hier die relativ junge Ministerin, neu im Amt, eine Frau noch dazu. Ist das möglicherweise eine hilfreiche Konstellation?
Ich glaube, dass das die persönliche Seite, die in solchen Gesprächen natürlich eine Rolle spielt, dass das die überbewerten würde. Ich glaube, entscheidend ist, dass insgesamt das westliche Bündnis in dieser ganzen Auseinandersetzung doch bisher eine verhältnismäßig geschlossene Position vertreten hat. Zu der eben der eben erwähnte Grundsatz gehört, wir rücken nicht davon ab, dass alle Staaten sich ihre Bündnisse und wenn es die NATO ist, selber aussuchen können. Ich glaube, dass diese Geschlossenheit, die Klarheit von Positionen, das wirklich alles Entscheidende ist. Und wenn wir darüber sprechen, dann muss man natürlich auch erwähnen, dass Annalena Baerbock auf dieser Reise, heute auch in der Pressekonferenz von russischer Seite, wieder gestern in Kiew von Kiewer Journalisten, zuletzt in Washington von amerikanischen Journalisten, immer wieder mit der Frage konfrontiert worden ist, wie ist eigentlich jetzt die Haltung dieser neuen Bundesregierung, und immer wieder verbunden mit dem Hinweis darauf, dass man sehr deutlich wahrnimmt, dass es da, insbesondere wenn es um Nord Stream geht, unterschiedliche Akzentuierungen vom Bundeskanzler und der Außenministerin gibt, von der SPD und den Grünen. Das ist immer wieder angesprochen worden. Also wo irgendwo eine Unsicherheit, wo eine Unklarheit oder gar Widersprüchlichkeit von Positionen ist im Westen, fällt das auf und wird das auch ausgenutzt. Und insofern glaube ich, war es mehr als solche Fragen wie Mann, Frau, Jung, Alt, war wichtig, dass Annalena Baerbock hier doch sehr präzise aufgetreten ist in der Pressekonferenz eben, dass sie sehr präzise immer wieder darauf hingewiesen hat, wir haben Meinungsunterschiede, dass sie benannt hat, worin diese Meinungsunterschiede liegen, und das dann verbunden hat dann mit der Benennung eines sehr klaren, greifbaren Ziels, nämlich die Gespräche im Normandie-Format voranzubringen.
Mhm. Stefan, und ich glaube, ich bin dir da gerade eben einmal ins Wort gefallen. Wolltest du etwas sagen zu meiner Feststellung, dass die Gespräche besser gelaufen sind als erwartet?
Ja, ich glaube, das liegt an den leichten Verzögerungen, die wir hier in dieser Leitung haben. Muss man vielleicht erklären, ja, dass wir da nicht zusammenkamen. Aber in der Tat, ich wollte einfach zustimmen, in der Tat. Also insbesondere, wenn man es an den Erwartungen, wenn man es an manchen Befürchtungen misst, dann sind diese Gespräche eigentlich gut gelaufen für Annalena Baerbock.
Und du hast das jetzt auch schon gesagt, gegen Ende dieser gemeinsamen Pressekonferenz gab es dann doch noch so mal eine leichte angespannte Situation. Da wurde Annalena Baerbock angesprochen auf den russischen Fernsehsender RT Deutschland, der ja hier bei uns in Deutschland keine Lizenz erhält. Wie ist das gelaufen in dieser Pressekonferenz?
Ja, da ist eine russische Journalistin von Russia Today, von diesem russischen staatsfinanzierten, von diesem Staatssender gekommen und hat in anklagendem Ton gesagt, wir werden in Deutschland behindert. Was tut die Bundesregierung? Erkennen Sie das an? Die Pressefreiheit, zusammengefasst gesagt, gilt für Russia Today in Deutschland nur eingeschränkt. Und das hat Annalena Baerbock vorbereitet, pariert, hat darauf hingewiesen, dass die Entscheidung über die Vergabe von Sendelizenzen in Deutschland von unabhängigen Behörden, nämlich von den Landesmedienanstalten, getroffen wird, in rechtlichen Rahmen stattfindet und Staatssender keine Sendelizenzen in Deutschland bekommen können. Und sie hat gleichzeitig darauf hingewiesen, dass dieser Sender ja selbst nach eigenen Auskünften in Deutschland frei operiert, sich selber berühmt in sozialen Medien, auch in Deutschland eines der erfolgreichsten, am meisten wahrgenommenen Nachrichtenformate zu liefern. Und sie hat darauf hingewiesen, dass es eine Entscheidung der Internetplattform YouTube war, das Angebot von Russia Today zeitweilig einzuschränken oder abzuschalten, weil man von YouTube-Seite dem Sender vorgeworfen hat, falsche Informationen zu verbreiten. Und Annalena Baerbock hat auch darauf hingewiesen, das erlebe ja auch ich immer wieder in der Bundespressekonferenz, dass auch da die Journalisten, sind glaube ich, soweit ich es wahrnehme, nur Männer in dem Fall, also dass die Kollegen von RT Deutsch auch in der Bundespressekonferenz, was ja auch ein unabhängiger Verein von Journalisten ist, aber dass die auch da ständig da sind und alle Möglichkeiten haben, genauso wie alle anderen, der deutschen Regierung ihre Fragen zu stellen. Aber das war so ein Moment, wo man auch gemerkt hat, das war wahrscheinlich ein geplantes Spiel. Lavrov hat das aufgenommen und diesen Vorwurf wiederholt und gesagt, er erwarte, dass die Bundesregierung da jetzt handle, hat das verbunden mit dem Vorwurf, die Bundesregierung übe auch Einfluss auf andere Staaten aus, RT Deutsch keine Sendelizenzen zu geben. Und dann gab es nochmal, das war dann wirklich gegen die Spielregeln, die bei solchen Pressekonferenzen gelten, gab es dann nochmal eine Intervention von einem Vertreter des russischen Journalistenverbands, der dann auch nochmal diese Vorwürfe wiederholt hat. Aber das war ganz deutlich erkennbar, so ein geplantes und abgesprochenes Spiel, das da gespielt wurde am Ende der Pressekonferenz, und hat den Eindruck, den Gesamteindruck im Kernthema, in der Frage, wo es nun wirklich um Krieg und Frieden in Europa gerade geht, nämlich in der Auseinandersetzung um die Ukraine, nicht verändert.
Stefan Dittchen, für uns heute in Moskau mit dabei. Ich danke dir vielmals, Stefan.
Tschüss, Tobias.
Und wir gehen in den Südpazifik, und zwar wirklich mitten rein. Das Inselreich Tonga, ein uralter Pazifikstaat. Manche würden sagen, ein Südseeparadies, hunderte von Kilometern entfernt vom nächsten Nachbarstaat. Am Wochenende hat es dort in diesem Inselreich einen extrem schweren Vulkanausbruch gegeben. Aber auch heute, 3 Tage später, sind noch immer keine Hilfslieferungen angekommen. Und auch die Informationslage ist immer noch ziemlich dünn. Einfach deshalb, weil Tonga so weit entfernt liegt von allen anderen Staaten. Lena Bodewein beobachtet das alles für uns von Singapur aus. Und sie hat mir vorhin erstmal geschildert, was da in Tonga genau passiert ist.
Es gibt einen großen unterseeischen Vulkan. Der ist nur 70 Kilometer von der Hauptinsel Tongas entfernt. Und der hatte sich schon im November, Dezember ein bisschen geregt. Und zwar so sehr, dass dann irgendwann Geologen aufbrachen, um zu schauen, was mit diesem Vulkan los ist, ob da Schlimmeres zu erwarten ist. Und die waren wirklich gerade unterwegs, als er erst am Freitag schon mal heftig ausbrach und dann am Samstag mit einer wirklich ungeheuren Wucht. Die Erschütterungen waren ja sogar noch in Deutschland zu messen. Und der Knall war auch in Neuseeland noch zu hören. Das ist 2300 Kilometer weit entfernt. Daraufhin gab es einen Tsunami, der auch wirklich sehr heftig war. Der war ja auch noch in Japan, in Ecuador, in Peru, in Alaska, überall an den Pazifikküsten zu merken. Und mit dieser Heftigkeit hatten auch Experten einfach nicht gerechnet. Und daraufhin gab es auch ein Blackout sozusagen. Man konnte Tonga gar nicht erreichen, weil es ein großes Unterwasserkabel gibt, über das Tonga mit Fiji verbunden ist und dadurch sozusagen die Verbindung zum Rest der Welt hat. Das wurde beschädigt und durch die Asche, durch diese riesige Aschewolke, die sich bei dem Ausbruch gebildet hat, war einfach auch der Luftraum völlig, ja, man konnte nicht fliegen, man konnte nichts sehen und man konnte eben auch keine Satellitentelefone benutzen. Also von daher konnte man überhaupt gar nicht wissen, was da los war, wie es diesen Inseln geht. Das sind 170 Inseln. Und ob die jetzt alle überspült wurden von dem riesigen Tsunami. Und erst gestern konnten dann Neuseeland und Australien Aufklärungsflugzeuge losschicken. Da war die Sicht langsam so gut, dass man sagen konnte, okay, jetzt können wir es riskieren, dorthin zu fliegen.
Okay, Lena, dann müssen wir an dieser Stelle vielleicht einmal sprechen über die genaue Lage dieses Inselstaats Tonga. Ich habe mir das auf der Karte natürlich angesehen. Das ist, kann man wahrscheinlich wirklich so sagen, mittendrin im Pazifik. Also drumherum ist eigentlich alles nur blau. Für viele Zentimeter, wenn man sich es in einem Atlas anguckt und natürlich dann für viele Tausende von Kilometern in der Realität. Kannst du uns kurz beschreiben, was genau ist das für ein Inselstaat Tonga?
Das ist ein Inselstaat, der ist, wie gesagt, 170 Inseln, davon sind etwa 40 bewohnt. Der ist in der Nähe von Fiji, das ist 700 Kilometer entfernt. Der ist nordöstlich von Neuseeland und auch östlich von Australien, wirklich mittendrin. Und das war ein altes Königreich sozusagen, ein polynesisches Königreich. Und das auch als eines der wenigen Pazifikländer nie richtig kolonialisiert wurde, wie ja viele andere Länder dort, war es immer sehr eigenständig. Man kennt es vielleicht, es gab immer diesen dicken König, der da ganz prestigeträchtig abgenommen hat und so. Da davon hat man vielleicht so einen Begriff. Und ansonsten ist es natürlich quasi außerhalb der Reichweite, weil es eben auch echt schwer zu erreichen ist über Neuseeland oder über Fidschi oder über Australien. Und es lebt von Ackerbau, es sind viele Subsistenzbauern, es ist so ein kleiner Tourismus, der dort entsteht. Und es steht so ein bisschen unter den Fittichen eben von den Nachbar-Pazifikstaaten Australien und Neuseeland.
Ist es ein beliebtes Urlaubsziel für Menschen in der Region?
Da fliegt man dann jetzt nicht so unbedingt sofort hin. Da ist dann eher so Fidschi schon ein bisschen weiter auch im Tourismus und etwas beliebter oder Samoa. Also Tonga ist eher so, naja, wenn man das nochmal richtig exotisch haben will und ein bisschen weiter weg. Es sind beliebte Surf-Resorts da, von denen wahrscheinlich jetzt eben auch viele zerstört sind. Aber wie gesagt, da kann man einfach noch gar nicht so viel sagen.
Das ist ja interessant. Du hast jetzt auch gesagt, es sind bisher nur Aufklärungsflugzeuge über diesen Inselstaat hinweggeflogen, um die Lage sozusagen auf der Luft zu checken. Aber es war tatsächlich noch niemand jetzt seit diesem Vulkanausbruch tatsächlich dort, hat den Fuß auf diese Inseln gesetzt von außen. Ist das korrekt?
Das ist korrekt, ja. Es sind von Neuseeland aus Hilfsschiffe der Marine aufgebrochen. Und es gibt den Hochkommissar von Neuseeland, der in der Hauptstadt wohnt und der hat ein Satellitentelefon. Und der war wirklich die Anlaufstelle, die Schaltstelle für alle internationalen Organisationen, die eben erfahren müssen, welche Hilfe nötig ist für UNICEF, für alle möglichen, für das Rote Kreuz, für alle, die Hilfe schicken wollen, die Weltgesundheitsorganisation, die eben Konvois schicken wollen, die organisieren wollen. Was wird denn dort vor allem gebraucht? Und es hat sich bis jetzt herausgestellt, dass vor allem Wasser gebraucht wird, Trinkwasser. Denn diese riesige Aschewolke ist eben auch über die Trinkwasservorräte niedergegangen. Also es ist auf Tonga so, dass viele ihr Regenwasser sammeln und dass diese Zisternen dann auf dem Dach stehen und die Trinkwasservorräte sind. Und wenn dort der Ascheregen hineingeht, diese vulkanische Asche ist toxisch, dann ist dieses Wasser natürlich kontaminiert. Das darf niemand mehr trinken. Darum brauchen sie jetzt eben Wasser in Flaschen. Und weil eben auch die Gärten und die Weideflächen für das Vieh auch voller toxischer Asche sind, ist eben auch die Nahrung jetzt ruiniert. Von daher, Wasser und Nahrung sind das, was am dringendsten gebraucht wird, sagte die Regierung von Tonga jetzt.
Was gibt es denn an Informationen, an tatsächlichen Informationen zurzeit über die Schäden dieses Vulkanausbruchs? Kann man da irgendwas sagen?
Also diese Aufklärungsflüge, vor allem von den Neuseeländischen, da sind Bilder an die Öffentlichkeit gelangt, die eigentlich eher für die tonganischen Behörden bestimmt waren, aber sie sind halt, wie man neudeutsch sagt, geleakt worden. Und das ist schon ja erschütternd, was man teilweise sieht. Da sind Inseln und auf diesen Fotos ist dann auch mal kurz notiert, auf der Insel Mango zum Beispiel, die ist einmal wirklich vom Tsunami überrollt worden. Kein Haus steht mehr, das ganze Dorf ist verschwunden, da wohnten 69 Menschen. Und aus dem Flugzeug sahen eben die Militäraufklärer, dass es so eine Art Zeltlager in höher gelegenen Gegenden der Insel gibt. Und von dort ging auch eine Art Notsignal aus. Also diese Insel ist wohl in einer sehr, sehr heiklen Lage. Von anderen Inseln sah man, dass die Küsten völlig zerschmettert waren, dass da kaum noch Gebäude standen, vor allem eben die weiter abgelegenen Inseln und die näher an dem Vulkan waren. Von der Hauptstadt weiß man, dass vor allem ja, viele Gebäude betroffen waren, aber auch die Westküste der Hauptinsel, dort wo eben einige Touristenresorts, einige Hotels waren, da sind viele wirklich komplett zerstört und dann sind die Leute mit dem nackten Leben davon gekommen.
Und wie lange wird es jetzt dauern, bis die Schiffe, die Hilfsschiffe von anderen Staaten, bis die da ankommen?
Das dauert einige Tage. Also selbst wenn sie sich aus Neuseeland zum Beispiel richtig beeilen, das dauert schon so 2-3 Tage, sagen sie, bis sie dort sind. Und auch bis dieses Unterwasserkabel repariert ist, sodass wieder Informationen ohne Schwierigkeiten in die Welt gelangen können. Das dauert wohl auch 2 Wochen mindestens, weil das Reparaturschiff vor Papua-Neuguinea und damit 4000 Kilometer entfernt liegt. Und Ja, auch China hat jetzt Hilfe losgeschickt und das Kinderhilfswerk UNICEF, die Weltgesundheitsorganisation, sie alle wollen Hilfe schicken, auch von Australien aus. Und da wird das dann eben organisiert. Das dauert aber eben ein paar Tage, bis sie dort anlangen und bis sie dort eben auch anlegen können. Das ist ja auch gar nicht so gegeben, dass der Tsunami nicht dort auch die Hafenanlagen zerstört hat. Also auch gerade dann in kleineren Inseln, die jetzt nicht unbedingt einen tieferen Hafen haben, wo man anlegen kann, wo man leicht anlegen kann, ist das mit der Versorgung natürlich noch eine wirklich schwierige Sache. Eine Evakuierung per Hubschrauber ist auch noch schwierig, eben wegen der ganzen vulkanischen Asche in der Luft. Da wird dran gearbeitet. Neuseeland hat eben auch einen Hubschrauber mit losgeschickt auf den Marineschiffen. Aber da muss ich erst die Asche ein bisschen weiterlegen, damit das eben auch auf eine sichere Weise gewährleistet sein kann.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass dieser Vulkan in den nächsten Tagen nochmal ausbricht?
Da sagen Experten, dass einfach noch sehr viel unbekannt ist. Also auch Geologen hier zum Beispiel aus Singapur sagen, dass es noch mehr Eruptionen möglich sind. Aber man weiß nicht, wann oder wie stark sie sein werden. Also es war jetzt nicht klar, ob das sozusagen ein Pfropf war, der jetzt mal rausgefeuert wurde. Und damit ist es dann gut. Der Krater ist halt wirklich eingestürzt. Der hatte vorher so eine Art Insel gebildet. Und die Mitte der Insel, wo dieser Krater ein wenig über die See hinausragte, die ist jetzt komplett verschwunden. Das ist sozusagen in sich zusammengestürzt. Von daher kann man schlecht sagen, wie ist die Lage jetzt? Ist das verstopft? So, jetzt mal lapidar gesprochen. Ist das verstopft? Drückt da bald wieder was raus? Ist da noch mehr zu erwarten oder gibt das jetzt erstmal Ruhe?
Wenn wir uns dann vorstellen, wie das möglicherweise läuft mit der weiteren Rettungsaktion, dann fragen sich natürlich viele Menschen auch, wie da die genauen Abläufe sind auf Tonga. Und da ist natürlich ganz wichtig die Frage, was für ein politisches System ist das da eigentlich in diesem Inselstaat?
Das hat es hat eben noch königliche Hoheiten. Es gibt noch den König Tupu, den Sechsten. Und das ist das letzte quasi verbliebene Königreich hier im Pazifik. Aber es hat eben auch eine Regierung. Und die sind diejenigen, die eben die Hilfe organisieren, zusammen mit den Behörden. Und die haben aber jetzt vor allem eine große Sorge, dass die ganzen Hilfsorganisationen, die auf dem Weg sind, jetzt womöglich Covid mitbringen. Die haben bisher einen Covid-Fall verzeichnet und wollen von dieser Krankheit verschont bleiben, eigentlich komplett. Jetzt sagt man natürlich, Entschuldigung, ihr habt einen Vulkanausbruch womöglich überstanden mit wenigen Toten. Und jetzt habt ihr Angst vor Covid, ist das verhältnismäßig, aber wenn man bedenkt, dass natürlich so ein Gesundheitssystem gerade durch eine solche Katastrophe erst recht beschädigt oder sogar komplett zerstört ist, dann kann man diese Vorsicht verstehen.
Lena Bodewein, vielen Dank, dass du uns das alles so gut erklärt hast. Danke dir.
Gerne.
Soweit also der Stand der Dinge in Sachen Tonga und in Sachen Baerbock in Moskau. Wir haben ja gestern hier an dieser Stelle schon mal nach kreativen Ideen für eine Verabschiedung gefragt. Vorschläge sind weiter herzlich willkommen. Einfach eine E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Tobias Armbuster und ich probiere es heute mal so. Auch morgen gibt es einen neuen Tag.